Bevor wir in die heutige Folge starten, ein kurzer Hinweis auf einen neuen Partner. Wenn ihr in MedTech, Life Science oder Digital Health arbeitet, kennt ihr das wahrscheinlich. Gute Leute zu finden, wird immer schwieriger. Gerade bei den verschiedenen Rollen im Quality Management, im Klinikalltag, im Engineering oder im Digital Health dauert es oft Monate, bis die richtige oder passende Person gefunden ist. Tja, und manchmal findet man sie gar nicht. Genau darauf hat sich Yeah Deutschland spezialisiert. Yeah unterstützt Unternehmen dabei, hochqualifizierte Expertinnen und Experten zu finden. Das gilt sowohl für Festanstellungen, akademische Arbeitnehmerüberlassung, wie auch für Freelancer-Projekte. Hierbei ist besonders spannend, wie groß das Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten ist, die genau in diesem regulierten und innovationsgetriebenen Bereich arbeiten. Wenn ihr also gerade ein Team aufbaut, ein Produkt entwickelt oder eine Schlüsselrolle zu besetzen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in das Healthcare-Angebot von Yeah Deutschland werfen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder direkt unter yeah/healthcare. Geschrieben wird Yeah, Yer. Und jetzt starten wir in eine neue Folge des Rocketing Healthcare Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Heute begrüßen wir den Dr. Hendrik Steenfarth. Er ist der Director Dach bei Heidi. Was treibt dich so um?
Ja, hi Peter, hi Matthias, freut mich sehr dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung. Genau, also um sozusagen aus der kalten Hose, wie man sagt, direkt rein zu starten. Du hattest es schon gesagt, ich lade hier das deutschsprachige Team aus Berlin heraus von Heidi. Heidi ist mittlerweile, man kennt es wahrscheinlich noch nicht so ein bisschen im deutschsprachigen Raum, aber tatsächlich eines der größten KI-Unternehmen im Gesundheitsbereich der Welt. In allen Ländern im Prinzip aktiv, ist noch gar nicht so alt oder noch recht jung. Vor 2,5 Jahren in Australien gestartet, in Melbourne, wo noch unser Headquarter heute liegt. Und mittlerweile tatsächlich in über 190 Ländern rund um den Globus aktiv. Also mittlerweile doch ein recht großer Tanker sozusagen. Und sind jetzt seit ein paar Monaten, man kann so sagen, seit Ende letzten Sommers, Anfang Herbstes im deutschsprachigen Markt aktiv mit dem Produkt und haben seitdem tatsächlich schon recht solide Traktion aufgebaut mit dem Produkt, was wir hier anbieten, durch alle möglichen sozusagen Fachdisziplinen und sowohl ambulante als auch stationäre Settings. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, sage ich mal, in a nutshell, das, was wir bei Heidi machen. Ich bin mir sicher, wir werden da noch ein bisschen tiefer natürlich reingehen. Aber das ist aktuell meine Rolle, sozusagen vor dem Hintergrund Heidi jetzt hier im deutschsprachigen Raum.
Auch von mir ein herzliches Willkommen, Hendrik. Und bevor wir in Heidi reingehen, da werden wir jetzt gleich noch im Nachgang sehr viel erfahren von dir und dir auch sehr viele Fragen stellen. Nochmal kurz zu deiner Person, weil was super spannend ist, aus unserer Wahrnehmung, du kommst ja aus dem, ich sage jetzt mal, Investorenbereich. Du hast ja Stationen vorher gehabt im Bereich Investments. Gab es da schon die Berührungspunkte zum Thema Pflege oder zum Thema Healthcare? Oder wie bist du dann auch eventuell durch einen ausschlaggebenden Moment zu Heidi gewechselt? Also von der Investorenseite rüber auf die, ich nenne es jetzt mal, Company- oder Startup-Seite.
Ja, nee, das ist sicherlich eine sehr relevante Frage, die ich natürlich mit mir selber auch viel hin und her geschoben habe. Also um vielleicht mal den kompletten Schuh von hinten aufzuziehen. Ich meine, bei mir ging es ja im Prinzip mit Gesundheit los. Ich bin Arzt ursprünglich von der Ausbildung her, habe ganz klassisch Medizin studiert in München am Rechts der Isar von der TU, habe dann noch in Zürich im Unispital und hier in Berlin an der Charité in ärztlicher Rolle gearbeitet, quasi am Patientenbett, habe dann noch promoviert, ein bisschen experimentell geforscht, ein paar Jahre mein PhD, bevor ich dann quasi aus der, sage ich mal, klassischen Medizin ausgetreten bin und so sozusagen erst in die unternehmerische Seite gekommen bin und in diversen Venture Capital Funds, hast du richtig gesagt, im Prinzip als Investor aktiv war, zuletzt ein paar Jahre bei Speed Invest, was ein großer Frühphase-Investor ist, gerade im europäischen Pre-Seed- und Seed-Bereich und habe da recht dezidiert im Prinzip Healthcare-Biotech-Investments getätigt, durch sozusagen alle Metiers hindurch. Tatsächlich auch damals sehr viel so im klassischen Life Science Biotech-Bereich, wie gesagt, also Medikamentenentwicklung, viel mit Pharma beschäftigt, ein paar Investments rund um Clinical Trials, also Studien, Technologie gemacht, aber habe mich schon natürlich auch und wir damals im Team auf der Investorenseite viel mit Krankenhaustechnologie, KI natürlich jetzt in den letzten Jahren eh viel mehr beschäftigt und wie man im Prinzip Datenpunkte in dieser ganzen Strecke Patientenversorgung besser sortieren kann, um das sozusagen mal runterzubrechen. Und so kamen schon die ersten Kontaktpunkte damals auf Investorenseite mit so dem klassischen Gebiet im AI Scribes, heißt es im Englischen, also Dokumentationsassistenten, die so vor 18, 24 Monaten das erste Mal auf den Markt getreten sind. Heidi war immer ein Begriff, weil es sozusagen eine der größten, erfolgreichsten war. Wir hatten damals oder ich hatte damals keine Kontakte jetzt irgendwie konkret mit dem Unternehmen und war für uns auch so ein bisschen out of scope wahrscheinlich damals in doch recht großen globalen Finanzierungsrunden und war dann letztendlich so ein bisschen, glaube ich, um auf deine Frage einzugehen, Matthias, weil ich denke, da spreche ich vielleicht einigen so ein bisschen aus der Seele, war schon natürlich so ein bisschen das Jucken unter den Fingernägeln, auch tatsächlich mal operativ tätig zu sein und nicht immer auf der Seitenlinie zu stehen als Investor. Und habe schon länger überlegt, vielleicht diesen Wechsel zu machen. Und als dann Tom, unser Gründer, um die Ecke kam, der ist auch Arzt, und meinte, hey, wir machen jetzt Zentraleuropa, sozusagen nach der letzten Series B-Finanzierungsrunde, willst du das machen? War ich natürlich schon sehr heiß, dann rüber zu gehen. Und bin jetzt sehr happy natürlich, tatsächlich in der Company drin, diesen Markt hier zu eröffnen. Und das vielleicht so ein bisschen um die Brücke zu schlagen, zu heute natürlich, wie das bei mir kam, ja.
Du hast gerade so ein bisschen beschrieben mit unter den Fingern jucken. Eigentlich sogar sollten wir eigentlich noch mal einen Schritt zurück machen und sagen, hey, du hast ja sozusagen zwei berufliche Wechsel gemacht. Einmal von der klassischen Medizin hin in das Investorendasein. Da musste ich ja wahrscheinlich auch irgendwas unter den Fingern gejuckt haben. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man eben auch Investments macht und in viele Geschäftsmodelle reinschaut, dass man ja auch sehr nah dran ist in dem, was gerade so im Markt passiert. Und beschreib mal diesen Moment des Fingerjuckens, vielleicht sogar in beiden Momenten, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich da reingegangen, weil das hätte ich mir vielleicht nicht verziehen, wenn ich es nicht ausprobiert hätte.
Ja, du, boah, ist super schwierig, da glaube ich, eine Antwort drauf zu finden, weil ich glaube, es gibt keine Blaupause für diesen Prozess oder irgendwie ein Blueprint irgendwie, den man jetzt eben raten kann. Ich meine, ich kann so ein bisschen erzählen, wie es bei mir war, weil ich glaube schon damals im klinischen Kontext, als ich noch als Arzt gearbeitet hatte, man ist ja sehr tief drin in diesem Ökosystem Gesundheit und bekommt die Prozesse mit und so weiter. Man wird gleichzeitig aber wahrscheinlich sehr hart konfrontiert mit der Realität. Ja, wie läuft es tatsächlich ab? Wie ist das, wenn man jeden Tag auf der Station steht und seine Patienten behandelt? Und das sind wahrscheinlich schon Sachen, die mir erst später bewusst wurden. Also im ersten, zweiten, fünften, sechsten Semester denkt man da jetzt nicht drüber nach, im Medizinstudium, sondern das kommt dann wahrscheinlich erst später, wenn man wirklich konfrontiert ist, eben wie gesagt, mit dem Alltäglichen. Und wenn man in diesem Alltäglichen drin ist irgendwann, fand ich es schon sehr eindrücklich, auch für mich festzustellen, dass es wahnsinnig viele Probleme gibt in diesem System und die sind multifaktorell, würde ich sagen. Ich meine, da seid ihr natürlich auch dabei in dem Podcast hier mit allen möglichen Leuten schon seit jeher genau diese Probleme wahrscheinlich zu adressieren und ohne jetzt genau reinzugehen, hatte ich dann, glaube ich, schon diesen Moment, wo ich festgestellt habe, ah, okay, ich stehe jetzt hier zwar als Arzt, aber da fließen so ganz, ganz viele Faktoren rein, die mir im Prinzip meinen alltäglichen Job schwieriger machen. Und die Energie oder wenn man das aufsplitten würde in Prozente, die tatsächlich in klassische Medizin gehen oder in eine gute Therapie meinem Patienten oder meinen Patientinnen gegenüber, ist nur ganz marginal gegenüber all dem ganzen Stress in Anführungszeichen, den man im Hintergrund hat. Von Abrechnungen, Versicherungsthemen, von Pflege, von Kommunikation, von Geräten, von den Systemen, die man benutzt und so weiter und so fort. Da muss ich jetzt, glaube ich, in diesem Kontext nicht sozusagen ins Detail gehen. Aber da hatte ich so die ersten Momente, um auf deine Frage einzugehen. Ich hatte das Gefühl, diese Krankenhäuser, Gesundheitsökosysteme waren nicht unbedingt ein Ort, wo Innovation, sozusagen Zukunftsgedanken besonders gut fruchten. Warum ist das so? Das ist wahrscheinlich ein Ort, wo der an sich oder ein System, was an sich sehr unterfinanziert ist. Die Leute sind knapp an Kasse, die Leute sind knapp an Zeit vor allen Dingen. Normalerweise ist Gesundheitssystem auch leider wahrscheinlich in Zentraleuropa, in der westlichen Welt, nicht ein System, wo Innovation belohnt wird, im Sinne von, es ist ein, sag ich mal, Nährboden für genau solche Ideen, Gedanken, sondern Gesundheit funktioniert zumindest in Deutschland genau so am besten, wenn es dem Schema F folgt in der Regel. Und das hat auch einen gewissen Grund, aber bei mir war das dann halt so, man muss sich wahrscheinlich an einer gewissen Stelle fragen, okay, was mache ich sozusagen mit meiner Energie und mit dem, was ich machen möchte, wo kann ich auf Leute vielleicht sogar treffen, auf ein Ökosystem, wo ich mehr in die Zukunft denken, vielleicht arbeiten kann, dass die Dinge besser sind, als sie vielleicht gestern waren. Und das war so mein erster Punkt, wo ich realisiert habe, okay, ich möchte eigentlich in ein Umfeld reingehen, wo ich genau so ein Ökosystem habe, wo ich umrandet bin von Leuten aus ganz vielen verschiedenen Feldern und Ökosystemen, die sozusagen sehr geradlinig in die Zukunft gucken. Mit neuen Technologien, mit neuen Business-Ideen, mit neuen Modellen, mit neuen Firmen, mit auch, ja, sage ich mal, kreativen Überlegungen, wie man die Dinge anders besser machen kann für alle und am Ende des Tages für den Patienten. Ja, darum geht es. Es geht nicht um, also die wenigsten, glaube ich, gehen da rein und sagen, okay, ich will nur viel Geld machen oder unbedingt Anerkennung oder das und das, sondern es geht darum, was zu machen, was am Ende Mehrwert kreiert in diesem riesigen Pool. Jetzt habe ich viel geredet, aber das war wahrscheinlich so die erste Grundüberlegung, was mich tatsächlich in die Innovations-Startup-Bubble, wo wir alle wissen, übrigens durch alle Industrien natürlich hinweg, dass es einfach fundamental ist, um uns alle als Gesellschaft, um das ganze System voranzubringen.
Super spannend. Ich glaube, Hendrik, ne, Peter, wir machen da nochmal zwei gesonderte Folgen mit dir, einmal aus Blickwinkel des Arztes und einmal Investment, weil, also wir haben das, was du beschrieben hast, schon öfters gehabt im Podcast, dass Ärzte gesagt haben, sie sind auf die Gründerseite, ne, und haben gesagt, sie möchten die Versorgung verbessern und da Innovation vorantreiben. Von dem her, das haben wir schon ein paar Mal gehört, diesen Zwischenschritt mit dann Investments ist super spannend. Also von dem her, erstmal danke für die Einblicke und auch so ein bisschen die Erklärung zur Motivation. Und lass uns jetzt aber rübergehen mal zu Heidi, zurückzugehen zu Heidi in deine aktuelle Rolle. Da soll es ja heute auch drum gehen. Jetzt haben wir schon oft das Wort Heidi gehört und der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört. Aber jetzt beschreib noch mal ganz kurz, was ihr bei Heidi genau macht und was ihr vor allem für ein, ich sage jetzt mal, für ein Problem im Gesundheitswesen, und das haben wir ja gerade rausgehört aus deiner Geschichte vorher, was für ein Problem ihr adressiert und wie ihr das löst.
Ja, gerne. Ist auch, da kann ich vielleicht so ein bisschen anschließen, auch das, was mich begeistert und fasziniert hat, wahrscheinlich dann auch in der nächsten Transition sozusagen in diese Rolle. Ich hatte eben schon ein bisschen angesprochen, Heidi ist ein Unternehmen, das ursprünglich aus Australien kommt und wurde eben aus einer Not heraus wahrscheinlich auch von Ärztinnen und Ärzten gegründet, die ein ähnliches Problem hatten wahrscheinlich wie ich damals. Und wir wissen alle, wenn man Patient sogar mal war, kennt man das. Man geht zum Arzt, Klinik oder Praxis und man merkt, ja, man spürt richtig diese Überforderung an sozusagen Datenpunkten, Datenmengen, die sozusagen durch dieses System durchdivergieren. Und ich glaube, jeder, wie gesagt, hat das schon mal selbst erlebt. Man sitzt beim Arzt und der Arzt sitzt eigentlich nur am Computer die ganze Zeit und tippt und diktiert und dokumentiert, es sind 1000 Briefe und dann ist noch die CD von den Röntgenbildern weg und irgendwas. Und all diese Probleme sind ja sehr real. Heidi hat genau da angesetzt, glaube ich, eben vor ungefähr 2 Jahren, 2,5 Jahren und versucht das Thema Dokumentation, Dokumentenerstellung mit AI zu lösen. Ja, das war so, also, glaube ich, der Anfang damals in der LLM-Technologie, wo diese ersten Firmen entstanden sind. Und da hat tatsächlich, glaube ich, Heidi den Zeitpunkt sehr gut erwischt. Und als klassisches AI-Scribe hatte ich gesagt, also KI-assistierte Dokumentenerstellung in der Arzt-Patienten-Interaktion abzubilden als Produkt. Also was heißt das ganz konkret? Ihr geht als Patient zu eurem Arzt, der redet ganz normal mit euch, macht seine Anamnese, macht die Befundung, macht vielleicht eine körperliche Untersuchung, bespricht alles mit euch in natürlicher Sprache. Heidi hört nebenbei mit und erstellt automatisch, der Patient hat noch nicht mal das Zimmer verlassen, alle relevanten Dokumente in der Struktur, in Form, wie der jeweilige Behandler oder die Behandlerin es braucht an der Stelle. Und dieser Startpunkt sozusagen als klassisches Scribe oder was man damals Scribe genannt hat, das war, glaube ich, so der Funke am Anfang, wie die Company auch tatsächlich international groß geworden ist, sondern über mehrere, wie gesagt, Venture Capital Runden auch tatsächlich relativ atypisch global gewachsen. Zuerst über die USA, UK, mittlerweile, wie gesagt, Großeuropa, Asien und so weiter verbreitet. Und jetzt schon natürlich in der Position, wo wir auch auf der Produktseite im Prinzip eine ganze Palette an KI-Automatisierung anbieten, die dem Arzt, der Ärztin eigentlich von End zu End, sagen wir, von A bis Z, eine Möglichkeit geben sollen, alle bürokratischen Aufgaben, die im Hintergrund notwendig sind, komplett automatisiert zu erledigen. Was bedeutet das? Das sind nach wie vor natürlich Dokumente, ja, also Arztbriefe, Verlaufsdokumentation, Reha-Anträge, all dieser ganze, ich will jetzt nicht sagen Blödsinn, aber Papierkram natürlich, den wir alle kennen als Patient, auch als Mediziner an der Stelle. Aber was gehört da noch dazu? Abrechnung ist ein Riesenthema, ja, ist auch in aller Munde. Du kannst nur das abrechnen, was du gut dokumentiert hast. Aufgabenverteilung, Orchestrierung, aber auch, und das ist, glaube ich, so die nächste Evolutionsstufe, medizinische, also diagnostische, differentialdiagnostische Einblicke nach aktuellen Leitlinien und Quellen sozusagen in der Befundung oder in der Konsultation von einem Patienten. Ja, also von Patient geht rein, Befundung, Dokumente, ich habe die Abrechnung, ich kann noch die aktuellen Leitlinien, Therapiepläne und das ist alles genau nach deutschen Regeln, Leitlinien mit den richtigen sozusagen Dosierungen und so weiter in allen Sprachen, alles automatisiert abgebildet und der Patient, wie gesagt, ist gerade dabei, sozusagen die Tür zu verlassen. Das ist im Prinzip das, was Heidi aktuell macht, anbietet und rund um die Welt ganz, ganz viele, ja, Hunderttausende von Medizinern mittlerweile benutzen.
Du hast ja gerade selber gesagt, so atypisch internationalisiert direkt. Es gibt ja gerade, du weißt es ja aus Investorensicht, ist es ja immer so auch so own the market, vielleicht erstmal einen Markt zu beherrschen, bevor man internationalisiert. Das wird ja ganz oft angeführt. Jetzt kam ja bei euch so dieses Thema auf. Anscheinend, wir machen das gleich in mehreren Märkten und auch wenn ich jetzt das Problem gut verstehe und sage, okay, das gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Märkten, ist es, glaube ich, doch nochmal eine Herausforderung, sich die einzelnen Märkte dann auch, sich den einzelnen Märkten zu nähern, weil die Gesundheitssysteme vielleicht auch ein bisschen anders funktionieren. Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit. Was war vielleicht, weil du sprichst ja für den deutschen Markt oder für den Dachmarkt, was ist da für Heidi besonders reizvoll und warum, zum Beispiel ist jetzt der deutschsprachige Markt dazugekommen?
Ja, gute Frage, glaube ich, oder sehr interessante Frage. Ich glaube, um das mal so top-down zu analysieren, der Dachmarkt ist schon eine der größten Prioritäten für Heidi insgesamt und für ganz viele Firmen, wie gesagt, durch alle möglichen Industrien, weil wir nach wie vor natürlich immer noch in Anführungszeichen eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt sind. Ja, also das Gesundheitssystem im Dachmarkt, das ist das drittgrößte der Welt, neben oder nach USA und dann China. Und das ist natürlich eine unglaubliche Opportunität einfach an Potenzial für mögliche Abnehmer auf kommerzieller Seite. Das ist relativ einfach sozusagen von der Stelle. Es ist trotzdem, glaube ich, eine sehr valide Frage, die du gestellt hattest, Peter, weil ich meine, wenn man jetzt Startups anguckt, von der Frühphase bis hin in die Wachstumsphase, sind es natürlich sehr reale Fragen, sage ich mal, die den Unternehmen passieren. Konzentriere ich mich auf den einen Markt, auf die eine Fachdisziplin, mache ich mein Produkt sehr passgenau sozusagen auf eine bestimmte, ein bestimmtes Teilgebiet, bin ich sehr schnell international unterwegs. Ich glaube, eine der größten Stärken von Heidi war und ist immer noch, dass wir immer extrem über das Produkt gewachsen sind. Also deswegen hatte ich das so ein bisschen atypisch gesagt. Also diese Geschichte mit Australien, dann direkt im Prinzip, und das ist ungewöhnlich, nach USA, nach UK quasi in mehrere Kontinente zu gehen, ist etwas, was nicht üblich ist, sage ich mal, wenn man aus dem europäischen Kontext kommt. Wenn man in Australien geboren wird, ist das fast notwendig, ja, weil der Markt da ist zu klein. Ja, das ist, klingt vielleicht erstmal sozusagen wie ein Paradox, war dann aber tatsächlich eines der größten Vorteile. Du musst nach New York, nach San Francisco gehen, du musst nach London gehen, um einfach dir die Kunden an der Stelle zu holen. Und das Zweite ist eben, was ich meinte mit dem Wachstum über das Produkt. Was heißt das? Wir haben weniger versucht, am Anfang direkt quasi die großen Chefetagen der Krankenhäuser zu bedienen, sondern wir haben ein Produkt gebaut, was Ärztinnen und Ärzte tatsächlich nutzen wollen. Und das ist in der KI-Welt extremst wichtig. Also damals ChatGPT über OpenAI, aber auch andere Companies wie 11 Labs, wie DeepL und so weiter, die sind genauso gewachsen, dass einfach Leute wie du und ich, sage ich mal, und bei Heidi sind es Ärztinnen und Ärzte, raufgegangen sind und so sind die ersten 100.000 Nutzer gekommen oder so und das Produkt einfach benutzt haben. Ohne eine Integration, ohne einen großen Krankenhausvertrag. Die Leute haben es einfach sich runtergeladen. Und das war ein Riesenvorteil, weil die Adoption, die Nutzbarkeit ist bei diesen KI-Tools extrem entscheidend. Und auch wenn wir uns den US-amerikanischen Markt angucken, wo wir ja da irgendwie mit ein paar anderen vorne mitspielen, ist das immer noch eins der Riesenvorteile. Also gegenüber dem Hauptkonkurrenten der Bridge, Multi-Billion-Dollar-Company auch, die wahrscheinlich so ein bisschen konträren Weg gewählt haben. Und wir hören immer wieder von Nutzern, dass ja einfach die Nutzer nicht glücklich sind mit dem einen Produkt, weil es nicht gut funktioniert, in Anführungszeichen, dann eher zu Heidi gehen. Und diese Faktoren, jetzt komme ich wieder auf den Dachmarkt zu sprechen, sind natürlich schon wichtig, um jetzt in dieser Phase zu sagen, okay, wir haben ein wahnsinnig gut funktionierendes Produkt, was die Leute gerne benutzen. Trotzdem haben wir, wenn wir neue Märkte aufmachen, wie zum Beispiel Dachmarkt, wie zum Beispiel aber auch Frankreich, andere europäische Länder, Afrika, Asien, ganz konkrete lokalisierbare Schwierigkeiten. Sprache, Regulatorik, bestimmte so Feintuning-Sachen, die man natürlich beachten muss, wenn man das aufmacht. Oder das ist nicht unter den Teppich zu kehren, sage ich mal, aber das ist dann die Aufgabe sozusagen von mir, von den anderen im Team, in den anderen Ländern, genau diese, sage ich mal, kleinen Nüsse zu knacken. Aber ist definitiv was bei uns auch diskutiert wird. Das ist nicht komplett trivial. Es kann eine Chance sein, wie gesagt, weil man natürlich irgendwie gut navigieren kann und auch da. Ja, gibt es, glaube ich, unterschiedliche Strategien. Heidi ist ein Produkt, was extrem flexibel, individuell anpassbar ist, kann sich immer wie so ein Mantel auch um bestehende Systeme legen. Das ist der einzige Grund, warum wir das überhaupt können, dass wir sagen, wir sind in 190 Ländern, in allen Sprachen, in jedem Setting, in jeder Fachdisziplin aktiv. Du kannst Pflegekraft in Mexiko sein, auf dem Land, du kannst Chefarzt an der Charité sein, du kannst Zahnarzt in Indonesien sein, ist völlig egal. Heidi funktioniert trotzdem gleich. Du hast natürlich auch andere Firmen. Wir hatten hier im Vorgespräch kurz über Otto Birnbaum gesprochen. Liebe Grüße an der Stelle. Wenn du Avelios bist in Deutschland, dann hast du natürlich eine andere Fokussierung, zum Beispiel auf einen ganz bestimmten Kernmarkt und eine ganz bestimmte Produktadaption. Das sind andere Modelle, sage ich mal, aber es ist nicht besser oder schlechter.
Wenn du, vielleicht kannst du es noch ein bisschen praktisch so mit reinnehmen, weil ich diese Internationalisierung super spannend finde, die ihr gegangen seid. Findet dann die Produktentwicklung trotzdem zentral statt und die Länder geben Anforderungen in die Weiterentwicklung des Produktes? Wie kommen da so Entscheidungen zustande, wenn man in so vielen Ländern aktiv ist? Gibt es dann einfach so ein Treffen mit den 100, mit den jeweiligen Landes, ja, Vorständen, Landeschefs mit dem Gründer zusammen und dem Produktchef und dann wird das reingegossen oder wie kann man sich das vorstellen bei euch?
Ja, das, also ich glaube, auch da gibt es keine klare Antwort, sondern es ist ein sehr hoch iterativer Prozess, intern sich ständig abzusprechen, Ping-Pong zu machen mit genau diesen Leuten. Wir haben natürlich, also 100, das ist ein bisschen zu viel, wir sind natürlich verfügbar in allen Ländern, aber wir haben natürlich bestimmte Kernländer wie USA, wie UK, wie DACH, wie Japan, Korea, Australien und so weiter und so fort. Also es sind Sachen natürlich, wo man auch ein bisschen sich ranlegen kann, aber runtergebrochen, hast du im Prinzip recht. Klar, man setzt sich zusammen, man überlegt, okay, man würde jetzt nicht das ganze Produkt ändern, aber klar, gibt es bestimmte Stellhebel, die man auf die bestimmten Märkte anpassen muss. Das ist in erster Linie natürlich Sprache, das sind natürlich bestimmte regulatorische Feinheiten, aber zum Glück, und das ist, also was heißt zum Glück, aber das ist natürlich auch in der heutigen Zeit, hat es eine ganz andere Frequenz, sage ich mal, als man es noch vor 5 Jahren gesehen hat, weil du kannst, Heidi ist 2 Jahre alt, kann von null auf global im Prinzip in dieser Zeit wachsen und kann mit AI-Tools natürlich auch auf der Entwicklerseite extremst schnell, im Englischen sagt man shippen, also launchen, Produkte, Features auf den Markt bringen. Und ich war selbst sehr überrascht, muss auch hier wahrscheinlich erwähnen, als ich nochmal reingegangen bin, in Heidi quasi von außen kommt, es war schon nochmal eine Erleuchtung ist wahrscheinlich zu pathetisch gesagt, aber es war doch sehr eindrücklich, mit welcher Kraft so eine global operierende Firma KI-mäßig auch intern operiert. Und unsere Entwickler, die wahrscheinlich ja die besten der Welt sind, die sitzen in San Francisco in Australien, die sind halt alle 40x im Prinzip mit ihren ganzen Agents und Cursor und Claude und was sie alles sozusagen. Also, was ich damit sagen will, auch im Aufbau und der sozusagen Weiterentwicklung, auf die du angesprochen hast, intern von so einer Firma, ist natürlich KI extremst im zentralen Angelpunkt von der Weiterentwicklung. Und nur so geht das auch so schnell und so schnell iterativ.
Jetzt hast du ja als Arzt die eine Seite gesehen, wie es funktioniert im System. Und deswegen nochmal so eine Frage. Du hast das ja auch ein paar Mal angesprochen, wenn man nochmal auf den Dachmarkt schaut. So Kleinigkeiten wie Regulation, Sprache und so weiter. Gab es aber trotzdem was, wo du bei Heidi eingestiegen bist und ihr das vom Prinzip her auf den Dachmarkt ausgerollt habt oder ausgestellt habt? Gab es noch was, was dich wirklich massiv überrascht hat? Und wo du gesagt hast, eigentlich als Arzt oder jetzt auf der anderen Seite bei einem Unternehmen wie Heidi, das hat mich doch überrascht. Oder ist es wirklich so, in Anführungszeichen, reibungslos gelaufen, wie du es beschrieben hast?
Ich glaube, ich versuche gerade zu überlegen. Also ich glaube, wenn man Hypergrowth macht in so einer Phase oder in so einem Technologiesprung, in dem wir uns gerade befinden, ist es nie reibungslos und das wäre absolut untertrieben. Du hast enorme Herausforderungen auf allen möglichen Bereichen, sei es Technologie, Regulatorik, Kommerzialisierung, die man lösen muss. Es ist, wie gesagt, extremst ausgelegt auf Output. Ich habe mich jetzt ja schon die letzten Jahre im deutschsprachigen oder europäischen Startup-Ökosystem viel bewegt. Und vielleicht, um das so zu sagen, als ich bei Heidi angekommen bin und jetzt auch schon das erste Mal natürlich in der Rolle war, direkt verantwortlich zu sein für so eine sozusagen so ein Go-to-Market. Es ist schon interessant, wie man auf ein System stößt, was natürlich einen ganzen Rucksack mit sich schleppt, in Anführungszeichen, an Themen, die noch in der Vergangenheit angesiedelt sind. Und da kann man jetzt viel drüber reden und nachdenken, warum das so ist. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich als Industrienationen einfach schon eine gewisse Zeit, in Anführungszeichen, da sind. Also neuere Technologien funktionieren zum Beispiel deswegen in Entwicklungsländern ganz besonders gut, weil die einen sogenannten Leapfrog-Moment haben können. Also das hat man zum Beispiel vor ein, zwei Jahren in der Fintech-Industrie in Afrika sehr gut gesehen. Also die sind im Prinzip von Bargeld zu Digital Wallet und Bitcoin gesprungen. Die haben das ganze System Banken fast ja, an der Stelle einmal übersprungen. Und das ist jetzt Vor- und Nachteil gleichzeitig, weil die können natürlich sagen, ey, also du kannst wahrscheinlich mehr Leute in Westafrika zahlen über digitale Tokens als in Deutschland. Warum ist das so? Weil natürlich hier wir ein Riesensystem an Banken haben, die sowohl Lobbyarbeit, aber auch bestehende Systeme, aber auch wahrscheinlich Vertrauen, ich will das gar nicht negativ bewerten, für die Leute abbilden. Und da ist es, sage ich jetzt mal, als Innovationstechnologie oder Unternehmen oder egal was, schwieriger reinzuschneiden und das zu unterbrechen oder was Neues zu implementieren, als da, wo es nicht so ist. Und die gleichen Reflexe oder Systeme hast du im Gesundheitssektor. Du hast eine extreme Fragmentiertheit an bestehenden Unternehmen, die 10, 20, 30 Jahre mehr sozusagen schon hier auf dem Markt sind und bestimmte Prozesse, Strukturen, Systeme infiltriert haben. Null will ich das an der Stelle, wie gesagt, negativ bewerten, weil das ja, wir haben da alle von profitiert, würde ich sagen, in der letzten 5, 6, 7 Dekaden. Aber das hat damals auch, als ich auf Investorseite noch saß, natürlich bestimmte Implikationen für neue Unternehmen, die es einfach schwieriger haben, ihren ersten Fuß sozusagen auf den Markt niederzulegen. Ich glaube, mittlerweile sind wir so ein bisschen an einem Punkt, wo echt alle begriffen haben, es muss sich was ändern, einfach wie gesagt, auf der Makroebene. Wir brauchen Innovation und Fortschritt, um einfach als Land, als Kontinent weiter zu bestehen. Trotzdem haben auch wir und ganz viele andere in der tatsächlichen Umsetzung natürlich schon einige Steine nach wie vor im Weg, die genau diese sozusagen ja, Makrofaktoren bedingen, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sozusagen, wie ich es jetzt dargelegt habe, aber das sind natürlich schon Sachen, die einem täglich, sage ich mal, über den Weg laufen oder diese Gedanken, diese Gespräche. Und das versuchen wir natürlich irgendwie in Anführungszeichen zu manövrieren und clevere Lösungen zu finden, weil auch das vielleicht als letzten Satz, um das zu auf einer guten Note zu beenden. Es geht uns nicht, und Heidi geht es nicht darum, dass man quasi von 0 auf 100 alles ändert und sagt, ey, ihr müsst jetzt nur noch KI machen und alles muss auf AI irgendwie Automatisierung umgestellt werden, sondern was wir den Leuten anbieten, ist eine Transformation in die Zukunft mit bestehenden Playern, mit der Regulatorik, mit der Politik, mit den Nutzern zusammen sozusagen Hand in Hand. Wir, wie gesagt, hatte ich gesagt, legen uns wie so ein Mantel an die bestehenden Systeme und versuchen da eine gewisse Transitionsphase auch zu begleiten. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der nur so funktionieren kann. Ansonsten sind alle abgeschreckt und wollen es nicht machen.
Das ist ein super Punkt und da würde ich gerne nochmal ergänzend nachfragen. Und zwar, du hast jetzt gerade auch am Schluss nochmal gesagt, bleiben wir bei dem Beispiel des Mantels. Was wir oft auch gehört haben oder was wir auch aus eigener Erfahrung ja sehen, ist, wenn man auf den Dachmarkt wieder schaut, dass gerade diese bestehenden Systeme, die es gibt, die PVS und so weiter, KIS-Systeme, Abrechnungen, EPA, alles, was da jetzt gerade mit reinspielt, ne, diese ganzen technischen Lösungen, war das für euch ein Problem, da anzudocken und das in die Systeme reinzubekommen, weil ihr euch einfach so einfach drüber legt? Oder war das schon auch eine Herausforderung, weil das haben wir oft gehört, Peter, ne, im Podcast, dass viele gesagt haben, ja, so diese Anbindung PVS, dass die Daten da reinfließen, dass die abgerechnet werden können, leitfadenkonform etc., die ganzen Thematiken. War das ein Problem oder löst ihr das wirklich relativ smart durch diese, nennt es jetzt mal Mantellösung?
Ja, also auch da gibt es, glaube ich, keine sozusagen eine konkrete Antwort, wie wir das lösen, sondern wir versuchen tatsächlich fast für jeden Nutzer eine individuelle und flexible Lösung zu finden, sodass das funktioniert. Ich glaube, eine der großen Stärken von KI-Technologien generell und wie gesagt, wie die größten der Welt im Prinzip hochgekommen sind, ist, dass es natürlich schon Systeme waren, die erstmal als Standalone-Lösungen funktioniert haben. Also als ChatGPT rauskam, OpenAI groß geworden ist, war das nicht ein Plugin in SAP oder in Microsoft, das kam dann später, sondern das ist erstmal eine Lösung, die wir alle erstmal separat neu genutzt haben. Und auf unternehmerischer Seite hatten die natürlich schon einfach einen Vorteil, weil die erstmal schneller, agiler, besser waren als alle anderen. So ähnlich war es mit Heidi auch im Prinzip in der ersten Phase, sage ich mal. Du hast aber total recht. Und wie gesagt, das machen alle KI-Firmen aktuell. Es geht jetzt schon natürlich in der Phase, wo wir setzen, die Systeme so ein bisschen zu mergen und zu gucken, wie kann man diese Transformation oder bestehende Systeme andocken. Ich sag mal so, auf der technischen Seite ist das gar kein Problem. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum das nicht technisch möglich sein sollte. Von unserer Seite sowieso nicht, weil unsere komplette Infrastruktur ist Open Source. Also auch da wie die klassischen großen Generalisten. Jeder kann das einsehen, jeder kann an Heidi andocken. Es geht dann eher darum, möchte man es entsprechend und wie schafft man diese Transformation? Es gibt sicherlich einige, die sind mehr offen als andere. Ja, auch da trete ich, glaube ich, niemandem auf die Füße, wenn ich das genauso sage. Ich sage aber mal so, auch ein Datenpunkt oder was ich immer wieder höre in Gesprächen, dass schon immer mehr Türen aufgehen jetzt in der letzten Zeit, weil einfach die Leute merken, von dem Nutzer, von dem Arzt, von dem Unternehmensinhaber der Praxissoftware, man muss sich in diese Richtung entwickeln. Es ist unausweichlich. Du kannst nicht sagen, ich verschließe mich vor KI-Innovationen, weil du dir damit natürlich so ein bisschen den Sargnagel setzt, in Anführungszeichen. Und auch da ist, glaube ich, nochmal der entscheidende Unterschied die Geschwindigkeit, in der das passiert. Du kannst nicht sagen, boah, okay, das ist jetzt unser Projekt für die nächsten 10 Jahre und wir machen das jetzt mal so slow ramp-up-mäßig, mal gucken, was passiert, sondern wir sehen Unternehmenszyklen, Entwicklungen, die wirklich innerhalb von 18, 24 Monaten hoch und wieder vorbei sind. Bestehende Unternehmen, die 20 Jahre den Markt dominiert haben, sind in 12 Monaten auf null. Und das ist, wie gesagt, man kann halten davon, was man will, aber das ist sehr, sehr klare Realität, ja. Und vielleicht noch ein Nachsatz zum Thema Gesundheit. Hier ist es zumindest so, dass wir ein bisschen langsamere Zyklen haben, vielleicht als in anderen Industrien, weil die, sag ich mal, Verkettung von Incentivierungen ein bisschen komplizierter ist. Aber auch da geht es jetzt schneller, ja, deutlich schneller als früher.
Du hast ja beschrieben, eigentlich sind die, also wie das genutzt wird, da gibt es ja Tausende wahrscheinlich sogar von Anwendungsfällen. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, von dir zu hören, was ist denn so in Deutschland so ein Top-Use-Case, den ihr ideal bedienen könnt jetzt schon? Gibt es den überhaupt? Aber ich vermute, da es mehrere gibt, gibt es auch irgendwas, das ihr ge gehäuft seht in eurem Alltag?
Ja, du, also auch da, glaube ich, kann ich nur dafür plädieren, dass eine der großen Stärken die individuelle Nutzung ist von Heidi. Also wie gesagt, du Wir haben Kolleginnen und Kollegen im ambulanten Sektor, in jeder Fachdisziplin. Wir haben im stationären Umfeld große Kliniken als Kunden, die Heidi jeden Tag nutzen, im deutschsprachigen Raum. Also wir sind schon genau da eigentlich, wo wir sein wollen, nämlich in einer breiten, gefächerten sozusagen Auslegung und Nutzbarkeit von dem Produkt. Wir haben in der Schweiz Swiss Medical Network ongeboardet zum Beispiel gerade. Ja, da sind super viele Ärzte und Ärzte schon dabei, von großen Kliniken bis Praxen, von auch, sag ich mal, im nicht ärztlichen Bereich, in der Pflege, in bestimmten Heilberufen. Wir haben ganz viele Leute im psychotherapeutischen Spektrum, die Heidi nutzen. Also Thema Use Case, ich sage immer, wenn ich auch mit Kunden spreche, egal, wenn du irgendeine Patienteninteraktion hast, völlig egal welcher Natur, dann kannst du Heidi nutzen. Egal in welcher Sprache, egal ob du zu Hause sitzt, in der Praxis, in der Station, beim Patienten, im Auto, funktioniert alles gleich. Und diese Form der Anpassbarkeit ist schon sehr gern gesehen oder ein großer Vorteil, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also beantwortet jetzt vielleicht nicht perfekt deine Frage zu jetzt dem einen Use Case, aber ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die man als Alleinstellungsmerkmal sagen kann, dann ist es wirklich diese enorme Flexibilität und das technisch abzudecken, dass es dann eben nicht mehr sozusagen so einfach und commoditized, sondern es ist dann doch relativ tricky.
Ja, also ich bin natürlich auf eure Webseite gegangen, habe mir das ein bisschen angeschaut und wenn man auf den Produktreiter klickt, dann sieht man ja auch ganz schnell, was vor allem die Anwendungsfelder unter dem Begriff Scribe, die sind sehr eingängig. Das kommt einem sofort im Kopf, warum das Sinn, also warum das Zeit spart und warum das die Effizienz steigert. Und da ist mir noch was aufgefallen auf der Webseite. Und zwar habe ich gesehen,
Bin ich
da
gespannt.
habe ich da so einen kleinen gelben Balken gesehen, der verkündet, dass ihr, das leitet so ein bisschen über aufs nächste Thema der Folge, dass ihr eine 65 Millionen US-Dollar Series B-Finanzierung schließen konntet. Und damit seid ihr, ich muss jetzt mal zu Matthias schauen, ich glaube auch das Unternehmen, was jetzt die größte Finanzierungsrunde bisher bei uns im Podcast geschlossen hat. Jetzt würde ich mal mich interessieren, wo fließt das Geld jetzt hin in Wachstumsfelder? Wo ist euer Fokus jetzt für die nächste Zeit? Weil das ist natürlich schon ein toller Erfolg auch.
Ja, komplett. Also man muss sagen, die Runde war schon im September, also bist du natürlich noch trotzdem auf der Webseite, aber völlig richtig, ist natürlich ein super Erfolg. Haben jetzt auch insgesamt einen dreistelligen Millionenbetrag eingesammelt, der quasi in den letzten 2 Jahren in die Firma reingeflossen ist. Auch muss man da sagen, von wirklich ja weltführenden großen Investoren, die natürlich Heidi auch nochmal auf eine ganz andere Weichen stellen an der Stelle. Ich sag mal so, also um das ganz einfach zu machen, der einzige Weg oder die einzige Devise in der Company und auch öffentlich ist Wachstum. Da wird auch gar nicht lange gefackelt, würde ich sagen, wo wird das jetzt verteilt oder wie, sondern alle sind laser-focused, egal in welchem Markt, das Produkt kommerziell quasi weiterzuentwickeln. Da werden entsprechend, also wenn man da diese Magnitude, sage ich mal, an Kapitalrunden raised, hat man natürlich das Privileg, auch, sage ich mal, mit Vollgas oder mit 120% reinzugehen und sich auf Produktseite, auf kommerzieller Seite, auf weitere Erschließung von Märkten einfach auszutoben. Aber da werden, wie gesagt, glaube ich, keine Kosten und Mühen gescheut, genau, mit Blick auf Wachstum das zu ermöglichen, weil du hast nur eine Wahl im Prinzip, wenn du in diesen Fahrwässern unterwegs bist. Du kannst nun quasi den nächsten Schritt nach oben gehen. Das ist auch eine große Aufgabe und nicht sozusagen auch da trivial. Aber genau, ich glaube, da ist der Weg, der aufgezeigt ist, ziemlich glasklar jedem, der hier sozusagen drin sitzt.
Okay, wir nehmen mit zwischen den Zeilen. Also Peter, es fließt fast alles nach Deutschland in den Dachmarkt. Na, genau, und bringt mich aber tatsächlich zur nächsten Frage mit dem Wachstum. Und wenn man jetzt die Finanzierung nimmt, das Ziel, was du gerade beschrieben hast, wenn man jetzt mal beim Dachmarkt bleibt, nicht global schaut, sondern beim Dachmarkt und auch in den kürzeren Zeitfenstern denkt, was ist so dein, euer Ziel für die nächsten 3 Jahre, wo wollt ihr stehen? Ja, weil ich denke, du hast ja selber gesagt, die Zyklen verändern sich, die werden kürzer,
Ja.
Transformationen sind schneller, ne, die Weiterentwicklung. Wo wollt ihr in 3 Jahren stehen? Vielleicht auch ein neues Produkt launchen, solche Themen, genau.
Ja, 3 Jahre ist, also wie gesagt, in der KI-Welt so ein Zeithorizont, der
Wahrscheinlich schon zu
natürlich,
viel, ne? Genau.
ja, habe ich gerade überlegt, weil ich meine, wenn ich 3 Jahre
Okay, nehmen wir 2 Jahre,
zurückdenke,
Hendrik.
ja. Ich glaube, egal in welchen Zeitraum man in die Zukunft blickt, tatsächlich, Matthias, ich glaube, das Ziel von Heidi ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt von Informationstechnologie im Gesundheitswesen zu werden. Punkt, im Prinzip, ja. Und das über KI-Technologie. Und wir verstehen Gesundheit als einen sozusagen, wenn wir jetzt über KI und Automatisierung nachdenken, als ein Spiel mit sozusagen Datenpunkten. Und diese Datenpunkte zu sortieren, aufzunehmen und in die entsprechenden, sage ich mal, Felder zu schießen, das ist im Prinzip eine Riesenmöglichkeit jetzt von der Technologie, wie wir sie jetzt eben haben. Und versuchen im Prinzip mit Heidi eine Produktpalette darum zu zeichnen, die es möglichst einfach und integrativ für die Anwender ermöglicht, diese Datenpunkte neu zu sortieren. Immer natürlich nach allen Regeln der Kunst zertifiziert, sicher, nach medizinisch höchster Exzellenz. Das sind die Punkte, die man so immer nebenher sagt, aber die unglaublich aufwendig sind, natürlich in der Umsetzung. Und wenn ich jetzt so wirklich in die Zukunft gucke, 5 Jahre, 10 Jahre, dann halte ich es auch da für unausweichlich eigentlich, dass alle, die mit Medizin irgendwie in Berührung kommen, ob das der, wie gesagt, Arzt ist, ob das der Patient ist, ob das die Pflegekraft ist, mit KI-Technologie arbeiten. Es ist eigentlich unausweichlich. Warum auch? Da sind wir wieder bei der Makro, sozusagen, Gedanken. Die Systeme sind so kurz vor dem Kollaps und sozusagen vor der Überforderung aus all diesen Gründen, die wir am Anfang gesagt haben, dass es auch da unausweichlich ist, im Prinzip einen anderen Hebel zu ziehen, im Prinzip was Effizienz angeht. Es reicht nicht zu sagen als Klinik, oh, ich muss jetzt mal irgendwie vielleicht diesen Arztbrief besser schreiben oder so. Du musst neu denken, du musst neue Systeme komplett im Prinzip implementieren und ganz anders über die Art und Weise, wie du Medizin praktizierst, nachdenken. Und da schneidet Heidi im Prinzip ein und hat jetzt im Prinzip über diesen, sag ich mal, Ankerpunkt Scribe sich hin entwickelt zu einem Care-Partner. Ja, Care-Partner im Sinne von, wir denken alles ab im Prinzip, was in diesem Ökosystem relevant ist.
Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, ich habe noch eine Verständnisfrage zu eurem Marktzugang. Denn auf der einen Seite, ja, ich glaube, LLM-Systeme, KI insgesamt hat durch ChatGPT wahrscheinlich eine Breitenwirksamkeit geschaffen, dass viele Menschen, die vorher vielleicht da gar keine Berührungspunkte hatten, sich damit überhaupt mal im Alltag damit beschäftigen. Auf der anderen Seite weißt du es ja wahrscheinlich genauso wie jeder, der jetzt hier im Podcast dabei ist, dass wir ja in Europa und im Speziellen in Deutschland ja auch sehr bedacht sind auf unsere Daten und wo die hinfließen etc. Und mal unabhängig davon, wie ihr das jetzt gelöst habt, dass das DSGVO-konform ist und dass das alles passt, würde mich so die Kommunikation mit der Zielgruppe, mit zum Beispiel mit den Ärzten etc. interessieren, ist es da eher so Neugierde oder ist es da auch so ein bisschen Zurückhaltung? Muss man da wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten oder ist es schon so, wie du sagst, es ist eigentlich unausweichlich und es ist allen bewusst und man hat gar keine große Wahl, sich damit zu beschäftigen oder nicht?
Ja, boah, das ist schon auch natürlich so ein Knackpunkt oder so eine Gretchenfrage in dem Ganzen. Ich sag mal zwei Sachen, die mir aufgefallen sind oder die wir immer wieder hören. Zum einen steigt, glaube ich, die Neugier und die Präsenz vom Thema KI enorm, ja, auch in einer Geschwindigkeit, wie gesagt, die quasi kausal verknüpft ist mit der Weiterentwicklung der Technologie. Also vor 2, 3 Jahren war KI noch komplett neu. Mittlerweile hat jeder schon mal ChatGPT genutzt. Man hört das in den Nachrichten. Die Leute sagen das in den Tagesthemen. Es ist omnipräsent im Prinzip. Ja, also eigentlich auch ohne in dieser Bubble zu sein, hört man KI links und rechts. Ja, selbst die bestehenden Anbieter werben mit KI und so weiter. Wenn man in den Rewe reinläuft oder so, steht da KI alle im Prinzip so. Gleichzeitig haben natürlich die Leute immer noch eine gewisse Skepsis, weil was heißt das eigentlich? Ja, es ist extrem intransparent. Was ist eigentlich KI? Wo stehen die Server und so weiter? Das ist übrigens natürlich nichts, was anders wäre als auch in den sozusagen Technologie Sprüngen, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Also auch am Internet waren alle verunsichert am Anfang. Als Social Media hochkam, waren alle verunsichert am Anfang. Das sind schon Gespräche, auf die wir enorm viel Wert legen, weil wenn wir über Gesundheitsdaten reden, dann ist es natürlich nochmal extra relevant, was passiert mit den Daten, wo sind die, was ist die technisch-logische Infrastruktur dahinter und so weiter und so fort. Wenn ich mit Kunden rede, mit Nutzern, dann sage ich im Prinzip immer Folgendes. Heidi ist ein Produkt, was für Ärzte gemacht wurde, von Ärzten gemacht wurde und was für eine Sache vor allen Dingen optimiert wurde, nämlich für die Einsetzbarkeit. Und wann ist ein Produkt einsetzbar im medizinischen Kontext? Wenn es für Medizin gemacht ist, wenn es sicher ist, wenn die Server in Deutschland stehen und wenn es so sozusagen legal zertifiziert ist, dass du heute in die Sprechstunde gehen könntet und es nutzen könntet. Jedes Handy im Raum ist wahrscheinlich ein höheres Sicherheitsrisiko. Jede Google-Suchanfrage von den Open-Source-KI-Modellen mal ganz zu fragen, die natürlich null reguliert sind und alles im Äther verschwindet, sage ich immer im Prinzip, hey, pass auf, wenn du Heidi benutzen möchtest, bist du schon mal 80 Stufen weiter im Prinzip im Sinne Datenschutz und Zertifizierung. Das haben wir natürlich, also auch das ist alles öffentlich. Ich lade auch immer die Leute ein, guckt es euch an, geht auf die Website, ich schicke euch alles zu sozusagen. Alle Zertifikate, Datenströme sind bewusst, ganz bewusst von uns transparent offengelegt, weil wir diese Punkte sicherstellen wollen. Peter, du hast natürlich trotzdem extremst recht, dass natürlich immer noch wir in den Kinderschuhen stecken von dieser Entwicklung. Also ist es jetzt so, dass 90% der Mediziner in Deutschland KI-Technologie benutzen? Auf gar keinen Fall. Ist noch nicht mal, wir sind noch nicht mal im ersten Prozent wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Das heißt, festzustellen ist, okay, es geht jetzt langsam extrem steil bergauf, die Tür geht auf. Trotzdem müssen genau wir diese Weichen eben so stellen, dass diese Anfangsbedenken möglichst gut im Prinzip entkräftet werden. Und da haben wir extrem viel Vorarbeit geleistet und es im Prinzip versucht zu navigieren. Hat man immer noch Leute dabei, die skeptisch bleiben? Auf jeden Fall. Die wird es immer geben. Ich frage mich halt immer so ein bisschen, gerade wenn wir über größere Systeme reden, Krankenhäuser, universitäre Einrichtungen, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es wirklich per Zwang im Prinzip unausweichlich wird, ja, dass solche Systeme implementiert werden müssen. Ja, also stehst du irgendwann vor der Frage, okay, schließe ich jetzt mein Haus oder habe ich enorme sozusagen Measurements im Sinne von, muss ich meine Ressourcen umkalkulieren, in Technologien implementieren, ansonsten war es das. Ich wünsche es mir nicht natürlich, aber die Erfahrung zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass so ein bisschen, ja, wenn große Not am Mann ist, auch der Innovationsbedarf, Bereitschaft wächst an der Stelle. Auch das ist, glaube ich, nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist ganz normal. Aber da kommt man schon ein bisschen näher hin, natürlich jetzt irgendwie.
Ja, Hendrik, ich glaube, das ist auch ein super Schlusswort am Ende des Tages so inhaltlich zu Heidi. Wir sind ja gestartet mit deinem Werdegang, deinem beruflichen, und wir schließen ja den Podcast immer so mit zwei persönlichen Fragen. Und jetzt hast du ja über die Station, die du hast, ne, eben, glaube ich, das Thema, ja, Stress, Ausgleich, Resilienz, Achtsamkeit und da die Frage, wie schaffst du das, gesund und fit in den Tag zu starten? Gibt es eine Morgenroutine? Gibt es Routinen allgemein, um da einfach resilient zu bleiben und vor allem auch diesem globalen Druck, den ihr habt, in Anführungszeichen Zeitverschiebung, alles, was dahinter steckt, gerecht zu werden?
Spannende Frage, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber du, ich glaube, an der Stelle muss man gar nicht das Rad neu erfinden. Es ist, glaube ich, auch da natürlich, bin mir sicher, ihr habt ja auch im Podcast schon viel drüber gesprochen, viel passiert in den letzten Jahren zum Thema mentale Gesundheit, Ernährung, Sport, wie man fit bleibt, wie man auf allen Dimensionen des Lebens sozusagen sich gut orientiert. Für mich selbst, glaube ich, ist schon das Thema Schlaf sehr relevant. Auch das überhaupt keine, ja, wie gesagt, nichts Neues oder so. Ich bin schon ein großer Fan davon, dass wenn man eine Ausgeglichenheit trotz viel Arbeit, hohem Druck und schnellem Rennen sozusagen hat im Sinne von regelmäßig Sport, gute Ernährung und genug Schlaf, man schon mal sehr, sehr gut ausgestattet ist in den Grundfaktoren, versus wenn man eins davon vernachlässigt. Das heißt, dass ich versuche trotzdem sehr regelmäßig fast täglich Sport zu machen. Ich versuche trotzdem immer genug Schlaf zu bekommen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, aber trotzdem sollte man da, glaube ich, drauf achten. Und ich versuche trotzdem meine Ernährung ausgewogen und quasi nach allen. Also ich bin gar kein Biohacker, das jetzt immer mit sozusagen Whoop und ich Makros und ich messe alles und so. Aber trotzdem habe ich so die Kern Metriken im Kopf, sage ich mal, auch täglich, wenn ich da so durch meinen Tag laufe. Man kann es jetzt natürlich noch komplett ausweiten mit Supplements und das alles und so. Das ist alles okay, glaube ich. Aber für 90% sozusagen des Outcomes, glaube ich, sind diese drei Faktoren schon sehr, sehr ausreichend. Und insgesamt, glaube ich, muss man natürlich schon darauf achten, dass man sich in einer gewissen Weise auch ja mental irgendwie fit hält und davon irgendwie so ein bisschen distanziert ein Stück weit auf persönlicher Ebene. Aber das ist glaube ich, auch eine Domäne, die auch jetzt in jüngster Zeit, damit meine ich in den letzten 5 Jahren neu aufgegangen ist. Und man hat viele Gespräche mit Leuten, die im gleichen Boot sitzen, man tauscht sich aus, man redet über Erfahrungen, über Probleme, über Challenges. Und das ist auch, glaube ich, super wichtig in der professionellen Community unter Freunden, da einfach ein offenes Ohr und eine gewisse Transparenz in den Tag zu legen. Einfach so, das hat mir zum Beispiel sehr viel geholfen.
Und jetzt machen wir noch eine zweite Frage und die machen wir jetzt im Rapid-Fire-Question-Stil, also da kurz fassen, aber es ist eine gute Chance für dich, weil du darfst jetzt mit einem Gesundheitsmythos aufräumen, der dich schon immer stört, den du jetzt schon immer mal gesehen hast und sagst, hey, das müsste ich jetzt mal gerade rücken, weil das nervt mich total.
Boah, so auf der, sozusagen auf den Stuhl gesetzt. Was mich, eine Sache, die mir sofort jetzt gerade eingefallen ist, was mich zum Beispiel immer genervt hat, ist, dass Gesundheit auf wirtschaftlichen Erfolg ausgelegt sein muss oder dass so eine der Kernmetriken ist. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich weiß wahrscheinlich gar nicht die Antwort, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, im tatsächlichen Erleben, um es jetzt kurz zu machen, sollte viel mehr Transparenz, Aufklärung und Visibilität auf dieses Thema gelenkt werden, was das eigentlich auf der sozusagen Abrechnungsseite bedeutet zwischen diesen verschiedenen Playern, Kassen, Patienten, Ärzten, Häusern. Weil diese Intransparenz schadet allen im System. Jeder ist genervt davon. Wenn du als Patient zum Arzt gehst, bist du genervt davon, weil du fühlst dich abgezogen. Der Arzt ist genervt davon, weil alle denken, dass er nur Kohle machen will. Die Kassen sind genervt, weil die denken, sind irgendwie, alle sind gegen sie. Die Pharmaunternehmen haben auch noch, also ihr seht, das ist so komplex und sozusagen wirr. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da die Systeme einfacher, transparenter, offener, regulierter vielleicht sogar werden, damit einfach Vertrauen vielleicht im System mehr entsteht, weil das ist super, super wichtig für den Erfolg von so einer Angelegenheit.
Ja, super. Hendrik, wir lassen das jetzt so stehen. Danke für deine Zeit. Und die allerletzte Frage im Podcast, aber die hast du teilweise ja schon beantwortet im Gespräch. Wer darf und soll sich bei dir melden, wenn er das jetzt hört, hat Interesse und vor allem, wo findet man dich und Heidi?
Ja, gerne. Prinzipiell vielleicht zwei, wie gesagt, Domänen. Also wer Heidi nutzen kann, erstmal als Frage alle. Ja, man kann sich einfach auf unserer Webseite kostenlos anmelden. Das ist einfacher als dein YouTube-Konto. Du brauchst einen Namen und Mail, ja, und dann bist du drin, kannst das Produkt testen, nutzen, ohne dafür zu bezahlen oder so. Ja, da lade ich immer, egal ob man Mediziner ist oder nicht, ein, das einfach mal zu machen, weil es doch sehr eindrücklich ist. Wenn man wirklich Heidi in einem professionellen Kontext nutzen möchte, als Ärztin, als Arzt, als Pflegekraft, als was auch immer, kann man sich gerne bei mir natürlich melden. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie meine Daten hinterlegen kann, aber hendrik@heidihealth.com ist relativ einfach als Mail. Ansonsten über LinkedIn auch relativ einfach zu kontaktieren. Und dann, was vielleicht auch das zweite Interessante ist, natürlich jeder, der interessiert ist an dem Bereich Innovation, professioneller Kontext für sich selbst sozusagen, sind immer natürlich auf der Suche bei Heidi nach ja, sozusagen Top-Performern im Bereich Technologie und Unternehmensentwicklung. über die gleichen Wege sozusagen auch immer gerne, freue ich mich auf jedes Gespräch. Aber ja, wie gesagt, nochmal vielleicht als Abschluss auch Nutzbarkeit von Heidi tatsächlich wirklich alle. Ja, weil das ist immer ganz wichtig für mich, dass da wirklich jeder rein kann und dass es nicht irgendwie große Einstiegsbarrieren gibt.
Wunderbar. Dann sagen wir danke für ein tolles, kurzweiliges Gespräch, für die ganzen Einblicke in Heidi, in deinen beruflichen Werdegang. Und ja, wir packen die ganzen Links in die Shownotes hier im Podcast. Ja,
Super.
wir sagen danke für deine Zeit und ja, freuen uns. Wir hören uns ja nächste Woche nochmal in der zweiten Episode. Danke erstmal, Hendrik, für deine Zeit.
Danke dir, Matthias, Peter, und ich freue mich auf das nächste Mal.